Wir leben in einer bewegten und in einer komplizierten Zeit. Bewegt, weil sie schnelllebig ist. Wir haben es jetzt gerade erlebt, ein Virus, der so weit weg schien, und in wenigen Tagen hat er den ganzen Globus umkreist. Und diese Zeit, sie ist kompliziert, weil auf viele Fragen unseres Lebens es keine einfachen und klaren, eindeutig schwarz-weißen Antworten mehr gibt. Wir empfinden, dass das Leben und die Fragen im Leben irgendwie komplexer geworden sind. Wie ist es mit uns Christen in den Entscheidungen, die wir zu treffen haben? Diese vielen großen und kleinen Entscheidungen, wie sollen wir umgehen in dieser bewegten und komplizierten Zeit? Wie können wir die Zeit beurteilen und bewerten? Wie können wir wissen, was wir tun sollen? Sollten Christen prinzipiell in Quarantäne gehen, nicht nur vor dem Virus, sondern vor dem, was die Welt insgesamt so umtreibt und schwierig macht? Wie können wir den Herausforderungen des Lebens, den Unsicherheiten dieses Lebens begegnen? Und vielleicht gerade in Zeiten wie diesen, wo man nicht genau weiß, wie soll man das alles beurteilen? Was soll man jetzt genau tun? Was ist die richtige Maßnahme? Die biblische Antwort auf diese Fragen von uns Christen, was sollen wir tun? Wie können wir Entscheidungen treffen? Die biblische Antwort lautet insgesamt: Erkenne den Willen Gottes. Erkenne den Willen Gottes. Nun, das klingt einfach, aber auch das ist etwas komplexer, als so mancher es wahrhaben will. Und darum wollen wir einmal schauen, was der Apostel Paulus betet für die Gemeinde in Kolosse. Wir schlagen dazu auf den Kolosserbrief im ersten Kapitel. Kolosserbrief, Kapitel 1. Und hier lesen wir die Verse 9 bis 14. Kolosser, Kapitel 1, Abvers 9. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft, nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut, mit Freuden dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Erstens, der Wille Gottes. Paulus schreibt, deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet. Was ist der Wille Gottes? Wie oft hast du dir schon diese Frage gestellt? Was ist hier der Wille Gottes in meinem Leben? Was ist der Wille Gottes in Bezug auf meinen Arbeitsplatz oder meine Gemeindesuche oder meine Partnerwahl oder meine Wohnung, mein Auto oder kein Auto? Darf ich Fleisch essen oder sollte ich darauf verzichten? Darf ich Geld investieren oder sollte ich es wohltätig spenden? Was ist der Wille Gottes? Es gibt ja Hunderte von Bereichen, in denen wir uns diese Frage stellen können. Und je wichtiger und weitreichender eine Entscheidung für unser Leben ist, desto mehr sehen wir uns danach, irgendwie festzustellen, was ist genau der Wille Gottes hier? In Kolosse, da kamen viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Eine Gemeinde hat sich gegründet. Sie kamen zusammen, um das Wort Gottes zu hören. Doch dann kamen Lehrer. Und wir wissen nicht ganz genau, wer sie waren, aber sie lehrten scheinbar eine neue Philosophie, eine neue Erkenntnis, mit der sie meinten, die Elemente des Lebens genau bewerten zu können und genau festzustellen, was darf man anfassen und was darf man nicht, was darf man essen und was darf man nicht essen. Sie zeigten auf, wie man die Geheimnisse der Welt durch Visionen erfahren kann. Wie man all diese Rätsel entschlüsseln kann, die uns als Menschen in diesem Leben irgendwie umgeben. Und das Ganze scheint einen ziemlich großen Eindruck auf die Kolosser gemacht zu haben. Und plötzlich drehte sich ihr ganzes Leben nur noch um die Fragen des Lebens. Darf ich das benutzen? Und wird das Erfolg bringen? Tut mir diese Speise gut oder verunreinigt es mich? Welche Tage sollte ich besonders beachten? Welche Feste muss ich feiern, damit der Segen Gottes auf mir bleibt? Und was muss ich meiden? Und Paulus, er erfährt davon, wie sich ihr ganzes Leben um diese Fragen dreht und um diese neuen Erkenntnisse, wie man all diese Fragen entschlüsseln kann. Und was er bemerkt ist, euer Leben dreht sich gar nicht mehr um Christus. Es geht euch gar nicht mehr um Christus, sondern nur noch auf die Lösungen dieser vielen, vielen Entscheidungen. Was ist das für eine Erkenntnis? Und hier betet Paulus nun. Ich bete, dass ihr mit der Erkenntnis von dem wahren und echten Willen Gottes erfüllt werdet. Nicht von einer falschen menschlichen Philosophie allein, allen möglichen praktischen Lebensratgebern oder irgendwelchen selbsterdachten Meinungen und Lehren. Und wisst ihr, ich glaube, in unserer Zeit ist das nicht wirklich so anders. Es gibt einen Haufen von Strategien, den sogenannten Willen Gottes zu erforschen. Aber es führt oft zu einer merkwürdigen und ungesunden Suche nach Hinweisen, nach Gottes Willen, aber ohne Gott. Nun, in der Bibel erfahren wir viel über den Willen Gottes. Und die Bibel, sie unterscheidet zwischen einem offenbarten und einem verborgenen Willen Gottes. Den offenbarten Willen, also das, was Gott aufgezeigt hat, das, was er sichtbar gemacht hat, das finden wir ganz klar und deutlich in der Bibel, in dem Wort Gottes bezeugt. Hierzu gehören zum Beispiel die 10 Gebote, die wir eben gelesen haben. Und hier können wir ganz genau sehen, was Gott will, was ihm gefällt und was er verbietet. Auch generelle Absichten lehrt uns die Bibel sehr deutlich. Zum Beispiel, dass es Gottes Wille ist, dass wir Menschen Gutes tun und dass wir ein geheiligtes Leben führen und dass wir dankbar sind in allen Dingen und so weiter. Es gibt einige klare Absichten, die Gott uns deutlich macht. Und auch Gottes Wille in Bezug auf die Weltgeschichte wird in der Bibel offenbart. Dass er die ganze Welt, die ganze Schöpfung zu seiner Ehre geschaffen hat. Und dass er Christus nach seinem Ratschluss als Retter für Sünder gesandt hat. Damit Menschen aus allen Nationen durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz Frieden mit Gott finden. Das ist der Wille Gottes gewesen. Kein Unfall. Nichts, was sich irgendwie aus den Umständen ergeben hat. Nein, es ist der Wille Gottes für diese Welt. Der Vater hat seinen Sohn gesandt, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und es ist der Wille Gottes, dass Christus wiederkommen wird. Sowohl um zu richten, alle Menschen, die Lebenden und die Toten, für das, was sie getan haben. Aber auch, um sein ewiges Reich der Herrlichkeit aufzurichten und die in das Himmelreich zu führen, die zu ihm gehören, die an ihn glauben. Gott hat seinen Willen in Jesus Christus, dem Retter, offenbart. Es ist nicht mehr länger ein Geheimnis oder verborgen, wie Gott den Fluch der Sünde, ja diese Krankheit der ganzen Schöpfung überwinden will, heilen will. Er hat es geoffenbart. Christus ist die Lösung. In ihm sollen wir Leben haben. Doch das ist meistens nicht gemeint, dieser offenbarte Wille Gottes, wenn Menschen nach dem Willen Gottes fragen in ihrem Leben. Sondern sie suchen in persönlichen Entscheidungen, aktuellen Situationen, komplexen Herausforderungen nach dem verborgenen Willen Gottes für ihr Leben. Also das, was Gott eigentlich nicht so klar geoffenbart hat. Und sie denken, vielleicht brauche ich irgendwelche Taktiken, um diesen verborgenen Willen herauszufinden. Um irgendwie dort hineinschauen zu können. Und auch in unsicheren Zeiten wie diesen, wo man ein bisschen ratlos ist, wie kann ich das bewerten und was will Gott, dass ich jetzt tue, dann ist oft das Erste, was uns einfällt, ich muss irgendwie schauen, wie ich den verborgenen Willen Gottes in dieser Situation entschlüsseln kann. Und da gibt es einige beliebte Strategien. Kennt ihr das zufällige Bibelaufschlagen? Wie so ein Losverfahren wird die Bibel irgendwo aufgeschlagen und der erste Absatz, der einem in die Augen fällt und hängen bleibt, das ist dann das Wort Gottes für mich an diesem Tag. Und ich frage mich, okay, was soll ich tun bei dieser Pandemie? Und ich schlage die Bibel auf, ich soll mit Abraham das Land verlassen. Oder ich soll mit Mose auf einen Berg steigen. Oder vielleicht sollte ich mit Petrus auf das Wasser gehen. Aber ist das die Weise, wie wir den Willen Gottes finden sollen? Nein, zufälliges Bibelaufschlagen ist nicht biblisch. Stell dich mal vor, sie hätten das damals mit den Schriftrollen versucht. Aber Prophetie ist doch biblisch, oder? Sollten wir nicht bei wichtigen Entscheidungen einen Propheten befragen oder selbst um die Gabe der Prophetie bitten? Das klingt nach einer guten Idee und wir finden so einige Beispiele, auch gerade im Alten Testament, wo das Volk Israel einen Propheten aufgesucht hat oder einen König bei wichtigen Entscheidungen einen Propheten gefragt hat. Aber nach unserem Verständnis gehört die Wundergabe der Prophetie im Neuen Testament nur zum apostolischen Zeitalter und zur Grundlage im Aufbau der Gemeinde. Denn Prophetie ist im Alten Testament und im Neuen Testament gleich. Das heißt, es ist das irrtumslose, sicher eintreffende Reden Gottes durch eine berufene, von Gott berufene Person. Es ist ein mündliches, autoritatives Wort Gottes, keine Interpretationssache oder Empfindung. Und nach diesem Maßstab mag sich keiner der sogenannten Propheten in dieser Zeit messen. Nun, die sogenannten Propheten, es gibt in vielen Gemeinden noch solche, die sich so nennen, sie geben vielleicht weise Worte, sie meinen es vielleicht auch gut, aber es sind nicht Gottes Worte. Und es ist nicht der Weg, wie uns das Neue Testament hinweist, wie wir den Willen Gottes erkennen sollen. Es sind eigene Gedanken. Und es wird in der Bibel falsche Prophetie genannt. Da, wo Gott sein Wort nicht mit Autorität einem Propheten gibt, dass er es sagt. Es war damals genauso verbreitet wie heute. Denn es scheint so leicht zu sein. Ich habe eine Frage, ich gehe einfach zu einem Propheten, er sagt mir, was ich tun soll, zack, habe ich die Lösung und ich weiß, was richtig ist. Aber tatsächlich ruft uns die Bibel im Neuen Testament nicht dazu auf. Aber verbreiteter vielleicht noch als das ist der sogenannte Herzensfrieden. Kennt ihr das? Ich hatte plötzlich eine innere Ruhe, einen Frieden über die Sache. Es muss also Gottes Wille sein, dass ich es tue. Nun, wo sagt Paulus das nochmal genau? Nirgendwo. Die Bibel spricht nirgendwo über eine Entscheidung aufgrund eines Gefühls von Ruhe, Frieden oder Wohlbehagen. Die Bibel sagt, dass unser Herz trügerischer ist als alles und dass alle Sünden aus dem Herzen hervorkommen. Wer will denn das Herz zum Ratgeber und zum Maßstab für den Willen Gottes erheben? Nun, dann bleibt noch die Suche nach Zeichen von Gott. müssen wir nach verborgenen Zeichen in jeder Begegnung und in jedem Ereignis suchen. Müssen wir schauen, was jetzt auch dieser Viruserkrankung, inwiefern das einen geheimen Plan Gottes hervorruft. Sollen wir das beurteilen und irgendwelche Rätsel entschlüsseln und nach allen möglichen Hinweisen suchen? Nun stell dir mal vor, ich gehe durch die Innenstadt hier in Wetzlar und ein Zeitungsblatt wird vom Wind an meine Füße geweht. Und ich hebe es auf und lese dort einen Artikel über die soziale Not der Menschen im chinesischen Wuhan. Und ich überlege, aha, Gott will mir sagen, dass es sein Wille ist, dass ich als Missionar nach China gehe. Gott hat mir hier seinen Plan offenbart, indem er mir das Zeitungsblatt an die Füße wehen ließ. Nun ist das so. Vielleicht war es gar nicht der Hauptartikel über Wuhan, sondern das Stelleninserat weiter unten als Zeitungsreporter zu arbeiten. Oder vielleicht will Gott mir sagen, ich sollte als Straßenreiniger in Wetzlar tätig sein, damit die Zeitung mir nicht einfach vor die Füße wehen. Der Wille Gottes ist kein kosmisches Ratespiel. Keine geheimnisvolle Schnitzeljagd, mit der Gott sich amüsiert und mit den Christen spielt. Und mal schaut, ob sie seinen Willen erkennen, ob sie die verschiedenen Hinweise richtig nachgehen, ob sie wie Detektive alles richtig kombinieren können. Diese Zeichendeuterei, sie ist sehr verbreitet, aber sie ist eigentlich heidnisch. Wo ist der Unterschied zwischen zum Knochenwerfen, zum Kaffeesatzlesen, zum Kartenlegen? Einfach dieser abergläubische Versuch, den verborgenen Willen durch eigenwillige Deutungen zu enthüllen und das als den Willen Gottes zu proklamieren. Nun, wir glauben, dass Gott alles in seiner Hand hat und dass er natürlich auch in seiner Vorsehung alle Dinge lenkt. Und wir können auch gerade in der Rückschau oft sehen, das hat Gott getan. Hier hat Gott bewahrt, hier hat Gott geleitet, hier hat Gott Wege geöffnet. Ja, natürlich. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, im Vorhinein zu sehen, Hinweise zu erkennen, um da einen geheimen, einen verborgenen, einen individuellen Willen Gottes zu enthüllen. Auch das Erfolgsprinzip der offenen Türen ist nicht der Weg der Erkenntnis des Willens Gottes. Stellt euch mal vor, Paulus hätte seine Missionsreisen nur so weit verfolgt, wie er offene Türen vorfand. Er wäre sehr schnell zurückgekehrt. Wir haben gerade von Thessalonich gelesen. Plötzlich entsteht eine Aufruhr. Oh, die Türen sind verschlossen, dann kehre ich wohl mal lieber wieder zurück. Nein, manchmal ist es wichtig, Türen aufzustoßen oder offene Türen zu schließen, weil sie nicht dem Willen Gottes entsprechen. Wir können für einen ungehinderten Weg beten, aber Erfolg und Leichtigkeit ist nicht der Maßstab für den Willen Gottes. Paulus gibt uns aber hier in seinem Gebet einen sehr wichtigen Hinweis. Denn er betet nicht, dass die Gläubigen den verborgenen, geheimnisvollen Willen Gottes erkennen mögen. Das war vielmehr die Lehre dieser falschen Lehrer, die von lauter Geheimnissen und verborgenen Erkenntnissen und persönlichen Visionen sprachen. Nein, wofür betet Paulus? Dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Tatsächlich werden wir in der Bibel gar nicht dazu aufgefordert, den verborgenen Willen Gottes zu suchen. Der verborgene Wille Gottes ist das, was zustande kommt. Aber nicht das, was wir suchen, entschlüsseln, enträtseln müssen. Wir müssen nicht nach allen möglichen äußeren Mitteln forschen, wie einen Geheimcode für Erfolg, Segen und Sicherheit. Denn das ist oftmals das Motiv. Ich will einfach nur sicher gehen, dass dieser Weg Erfolg bringt. Darum suche ich nach dem Willen Gottes. Er weiß doch alles, also kann er mir sagen, was ich tun soll, damit es gut geht. Damit ich nicht die Verantwortung für eine Entscheidung tragen muss. Er weiß ja, wie alles ausgeht. Vielleicht kann ich ihn einfach als als besondere Sicherheit angehen. Aber wenn die Bibel davon spricht, den Willen Gottes zu erkennen, dann geht es um eine innere Veränderung. Nicht nur um einen sicheren Weg, nicht nur um die richtige Lösung eines Rätsels. Es geht um Erfüllung mit der Erkenntnis seines Willens. Erfüllung bedeutet, hier kommt etwas in mich hinein. Hier füllt etwas mein Leben. Nun, wie geht das? Dazu betrachten wir zweitens das geistliche Verständnis. Paulus betet, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Bei der Erkenntnis des Willens Gottes geht es nicht um ein mystisches Kreuzworträtsel, sondern um Weisheit und geistliches Verständnis. Stell dir vor, ein Mann kommt mit einem großen Strauß Blumen und einem kleinen Geschenk nach Hause. Und seine Frau öffnet die Tür und sie staunt, dass er mit diesem großen Strauß und dem Geschenk nach Hause kommt, denn das hat er noch nie gemacht. In all den Ehejahren hat er das noch nie getan. Und sie fragt, freudig überrascht, wie er denn auf diese Idee kam. Und er entgegnet ganz trocken, mein Arbeitskollege Max meinte, ich müsse es so machen, damit die Ehe läuft. Ich verstehe auch nicht, was er meint, ich finde, das ist eigentlich Geldverschwendung, aber er hat mir die Blumen und das Geschenk besorgt, damit ich es dir gebe. Und, funktioniert's? Die Erkenntnis des Willens Gottes bedeutet nicht nur, im richtigen Moment eine richtige Entscheidung zu treffen, sondern den Willen Gottes erkennen bedeutet, Gott zu kennen und zu erkennen und zu verstehen, was ihm gefällt. Es ist nicht nur irgendwie so eine technische Frage, ist das richtig oder das richtig? Sondern um Gottes Willen zu erkennen, müssen wir Gott kennen. Das ist das Allerwichtigste. Es geht nicht nur darum, dass wir niemals in eine Sackgasse laufen. Es geht darum, dass wir mit Gott laufen, dass wir mit Gott gehen, dass unser Leben verbunden ist mit einer Erkenntnis von dem, wer Gott ist und was er tut und was ihm gefällt. Weisheit nun bedeutet, eine Situation im richtigen, im größeren Zusammenhang zu erkennen. Stell dich vor, heute haben wir einen Gast und er ist ganz verwirrt, warum wir solch eine kühle Gemeinde sind. Keiner hat ihm die Hand geschüttelt und niemand ist ihm auch nur in die Nähe getreten. Und irgendwie nach dem Gottesdienst waren alle ganz schnell weg. Was ist das denn für eine lieblose Gemeinde? Könnt ihr euch das vorstellen? Nun, wenn man den Gesamtzusammenhang nicht erkennt, dass es gerade eine Ausnahmesituation ist mit diesem Virus und dass es gute und weise Ratschläge gibt, warum man in gewisse Vorsichtsmaßnahmen angehen sollte. Wenn jemand all die Medien und all diese Informationen nicht hat, kann er das Verhalten und die Situation gar nicht richtig beurteilen. Und wisst ihr was? Dem Großteil der Menschheit geht es so. Sie leben in einer Welt, höchst infiziert von Sünde, von Verfallenheit, von Tod. Und sie verstehen es nicht. Und sie erkennen es nicht. Und sie leben in einer Welt, in der sie für ihr Leben verantwortlich sind vor Gott, der sie geschaffen hat. Und sie leugnen es. Und sie ignorieren es. Und der ganze Maßstab ihres Lebens dreht sich nur um sich selbst. Was bringt mir Erfolg? Was bringt mir Bequemlichkeit? Was bringt mir dies oder jenes? Und was die Bibel uns aufzeigt, ist, ihr könnt gar nicht den Willen Gottes erkennen, wenn ihr nicht erkennt, wer Gott ist. Und wenn ihr nicht erkennt, in Weisheit, in welchem Zusammenhang Gott in diesem Leben wirkt. Ja, was denn überhaupt unser Leben ausmacht in dieser Welt. Darum sagt die Bibel, die Weisheit beginnt mit der Furcht Gottes. Der Anfang der Weisheit ist die Furcht Gottes, also die Größe und die Erhabenheit und die Ehre Gottes zu erkennen. Erst dann werden alle anderen Dinge, die Gott geschaffen hat, ins richtige Verhältnis gesetzt. Und geistliches Verständnis, das bedeutet eine angemessene Anwendung dieser Einsicht auf die verschiedenen Lebensverhältnisse und Situationen. Dass ich lerne, weil ich den Gesamtzusammenhang erkannt habe, nun auch die praktischen Konsequenzen daraus zu ziehen und auf meine Lebensverhältnisse anzuwenden. Wir sollen nicht nur verstehen, welche Wohnung, welches Auto, welche Arbeit uns am besten nützt, sondern wir sollen lernen, es in einem Gesamtzusammenhang zu bewerten. Wo ist Gott in dieser Sache? Soll er nur das Orakel sein, welches sagt, welches Auto am längsten hält, welche Wohnung keinen Schimmel hat, welcher Arbeitsplatz die beste Rente bietet? Soll er nur der Garant dafür sein, dass ich meine irdischen Entscheidungen so treffen kann, dass ich einen größten zeitlichen Gewinn davon trage? Ist das das Motiv unseres Herzens? Die Bibel sagt, wir sollen lernen, Entscheidungen zu treffen in dem Bewusstsein, wer Gott ist. Und lernen, was ihm gefällt. Nicht zuerst welches Haus, sondern welches Herz. Welche Gesinnung, welche Einstellung, welche Ausrichtung dem Herrn gefällt. Und darum schreibt Paulus den Kolossern, dass sie nicht all den Elementen der Erde sich unterwerfen sollen. Ihr ganzes Leben sich nicht nur um diese zeitlichen Fragen drehen darf, sondern er betet, dass sie erfüllt werden mit dem Willen Gottes und dadurch wachsen in der Erkenntnis Gottes selbst. Dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistigem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Seht ihr, die Erfüllung mit dem Willen Gottes geht einher mit dem Wachsen in der Erkenntnis von Gott selbst. Er ist ein lebendiger Gott, er ist ein persönlicher Gott. Nun, was bedeutet das praktisch in einer wichtigen Entscheidung? Zum einen, bete. Das ist, was Paulus hier macht. Er betet inständig, regelmäßig um die Erfüllung. Er betet, dass die Erkenntnis des Willens Gottes etwas Inwendiges wird bei den Geschwistern in der Gemeinde in Kolosser. Etwas, was die ganze Person erfüllt, nicht nur für einen richtigen Gedankenblitz in einer richtigen Situation, sondern dass ihr ganzes Leben erfüllt wird mit dem Willen Gottes. Nun beten wir dafür. Herr, fülle mich mit der Erkenntnis deines Willens. Hilf mir, die Situation im richtigen Gesamtzusammenhang zu verstehen. Schenke mir Weisheit, dass ich nicht nur mit Scheuklappen nur meinen eigenen Sinn, meinen eigenen Weg sehe, meinen eigenen Gewinn. Bete um eine geistliche Gesinnung. Schenke mir geistliches Verständnis, Herr. In Römer 12, da schreibt Paulus, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Seht ihr, es geht nicht nur darum, irgendwie eine richtige Entscheidung zu finden, was Gott irgendwie verborgen hat. Es geht darum, dass unsere ganze Gesinnung verändert wird. Dass wir nicht mehr wie die Welt denken, was mir als erstes dient, was mir am meisten Erfolg bringt, was mir den größten Zweck bringt, sondern eine Erneuerung des Sinnes, eine Verwandlung, damit wir erkennen können, was Gott gefällt. Damit wir erkennen können, was gut ist, was Gott wohlgefällt, ja, was vollkommen ist. Wie wir die Dinge richtig wahrnehmen und bewerten können. Und so können wir den Willen Gottes prüfen und erkennen, wenn er in unserem Leben wirkt, wenn er uns nahe kommt, wenn er unser Herz zuallererst verändert. Das beginnt mit der Wiedergeburt, ein neues Leben, ein neues Herz. Ein Leben, das Gott schenkt, in dem wir erkennen, wie sündig und unfähig wir sind. Und wie sündig und verdorben oft unsere Gedanken und Motive sind. Aber auch, dass wir erkennen können, da wo Gott unser Herz verändert, dass wir erkennen können, wie groß und gnädig Gott ist, der uns in Jesus Christus einen Weg zu einem neuen Leben, zu einer neuen Freude, zu einem ewigen Heil aufschließt. Zum geistlichen Verständnis gehört also ein erneuerter Sinn, ein Leben, in dem Gott, der Heilige Geist, wirksam ist in uns und uns neu ausrichtet, uns eine neue Erkenntnis schenkt von dem, was Gott tut. Der Wille Gottes ist nicht nur eine bestimmte Tat, eine bestimmte Entscheidung, sondern dass wir etwas tun aus der richtigen Motivation, mit den richtigen Mitteln und für den richtigen Zweck. Die scheinbar besten Taten können aus völlig verkehrten Motiven heraus geschehen und zu ganz verdrehten Zielen getan werden. Aber Gott, er sieht dein Herz an. Er weiß die Beweggründe. Und darum, wenn du den Willen Gottes erkennen willst, frage dich zuerst, kenne ich Gott persönlich? Kenne ich Gott? Habe ich eine Beziehung zu dem lebendigen Gott? Oder ist er für mich irgendwie nur wie ein Orakel, das mir bei schwierigen Entscheidungen einfach nur den besten Weg sagen soll? Nun, dann kennst du Gott nicht. Kennst du Jesus Christus? Er ist es, der uns Gott, den Vater, offenbart. Niemand kommt zum Vater außer durch Christus. Kennst du Christus? Hat Jesus Christus dein Leben verändert? Denn das ist das wahre Leben, Gott zu kennen und Christus, den er gesandt hat. Und dann prüfe dein Herz und deine Gesinnung. Worum geht es mir? Suchst du aus Selbstsucht, aus Sorge um deine eigene Sicherheit, aus Hoffnung auf Gewinn? Oder geht es dir wirklich auch um die Ehre Gottes und das, was ihm gefällt? Paulus, er ermahnt die Kolosser, sinnt nach dem, was droben ist. Schaut doch mal auf zu Gott. Werdet nicht nur versklavt von all den Elementen dieser Welt, von all diesen Fragen, die rein zeitlich und äußerlich sind, sondern schaut nach dem geistlichen Zusammenhang. Suchst du Gott zu gefallen? Und suchst du danach, die Wege zu gehen und die Mittel zu gebrauchen, an denen Gott sich freut und die er tatsächlich segnen mag? Oder versuchst du nur, den besten Kompromiss für dich zu bekommen? Und erst dann können wir fragen, wie kann ich diese Situation richtig beurteilen? Habe ich genug Informationen, um eine Entscheidung zu treffen? Oder ist das irgendwie nur so eine Art Kurzschlussimpuls, der mich hier drängt? Und wir sollten auch fragen, hat Gott etwas Konkretes zu meiner Situation in der Bibel geoffenbart? Ja, tatsächlich erkennen wir hier den geoffenbarten Willen Gottes. Spricht die Bibel das Thema, das mich beschäftigt, irgendwo direkt an? Das heißt, wir müssen, wie wir gelesen haben in Beröhr, wir müssen die Bibel studieren. Wir müssen erforschen, ob die Bibel dazu etwas sagt. Nicht blindes Aufschlagen, sondern suchen, Herr, hast du etwas geoffenbart, wie ich in dieser Situation handeln sollte? In 5. Mose 29 heißt es, das Verborgene steht bei dem Herrn, unserem Gott, aber das Offenbare gilt uns und unseren Kindern für ewig, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Gott hat sein Wort und seinen Willen geoffenbart, damit wir es tun und wir sollen danach forschen. Gibt es vielleicht klare Gebote oder Prinzipien, die ich beachten sollte? Zur Weisheit gehört dann aber auch zu fragen, spricht die Bibel indirekt in meine Situation hinein? Die Bibel wird dir vielleicht nicht sagen, welches Auto du kaufen sollst, aber vielleicht sagt es etwas zum Thema Geld, vor der Gefahr von Schulden, die nicht abgezahlt werden können. Oder von anderen Prinzipien, die auch bei solchen Fragen mitentscheidend sind. Und in wichtigen Entscheidungen suche auch den Rat bei anderen, die Gott kennen. Salomo, der weise König, er schreibt in Sprüche 15, Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist, wo aber viele Ratgeber sind, kommt etwas zustande. Werde erfüllt mit dem Willen Gottes, das heißt also lerne Gott kennen. Und werde verändert in deiner Gesinnung und lerne das Wort Gottes schätzen. Indem wir die Bibel lesen, das, was auch schon vor langer Zeit geschehen ist, aber auch den Rat der Apostel an die Gemeinden, indem wir das lesen und darüber nachdenken und darüber beten und schauen, inwiefern wir es auf unser Leben anwenden können, so verändert Gott unsere Gesinnung. So prägt Gott unser Herz. So zeigt Gott uns auf, was ihm gefällt. Lerne sein Wort schätzen und beachte auch die Weisheit, die Gott anderen Gotteskindern geschenkt hat. Ja, gerade als Gemeinde sollen wir auch einander helfen. Und einander ermutigen und einander Rat geben können, damit wir wandeln im Willen Gottes. Und zuletzt wollen wir noch schauen, welchen Schwerpunkt Paulus in seinem Gebet um die Erfüllung mit der Erkenntnis des Willens Gottes legt. Drittens, der würdige Wandel. Vielleicht hört ihr es jetzt gerade in dieser Zeit. Der Börsenmarkt sackt ab, die Aktivitäten werden eingeschränkt und in vielen Familien herrscht Angst vor dem Tod. Geliebte Menschen an dem Virus zu verlieren. Es gibt keine Impfung. Es gibt irgendwie noch kein Medikament, das wirklich hilft. Das ist eine bedrohliche Situation. Die Supermärkte werden leer gekauft, weil offensichtlich Menschen Sorge haben um ihre Existenz, um das Leben, um die elementarsten Dinge, welche hierzulande offenbar Nudeln, Mehl und Klopapier sind. Doch Paulus, er weiß von etwas, das höher ist als ein erfolgreiches, zufriedenes oder bequemes Leben. Er weiß von etwas, was eine größere Aussicht ist, als bloß das irdische Leben irgendwie zu verlängern. Als bloß in Angst zu erstarren. Schaut einmal, was er schreibt. Deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistigem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, Frucht bringt in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut, mit Freuden dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. In den Entscheidungen, die wir in diesem Leben treffen und in der Beurteilung und Bewertung der verschiedenen Lebensverhältnisse, müssen wir verstehen, was Gott getan hat und wozu wir leben und worauf wir uns freuen können, worauf unser Leben hinzielt. Wir haben die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Weißt du, was das bedeutet? Kannst du etwas anfangen mit dieser Hoffnung, die Paulus beschreibt? Jesus Christus ist Mensch geworden. Er hat den Willen Gottes vollkommen gehorsam in allem erfüllt. Es war nicht ein einziger Fehltritt. Und dennoch ging er nach Golgatha, dieser Schädelstätte, um am Kreuz den Tod eines von Gott Verfluchten zu sterben. Er nahm die Sünde und allen Zorn Gottes und den Schrecken der Finsternis auf sich, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben und Frieden mit dem lebendigen Gott. Und alle, die an Jesus glauben, die reißt Gott heraus aus der Gewalt des Bösen, aus der Macht des Finsternis, aus dem Reich des Teufels und stellt sie in das Reich Jesu, in das Reich des geliebten Sohnes. Und das bedeutet, alle, die an Jesus glauben, alle, die ihm vertrauen, die gehören schon jetzt zu einer neuen Welt, zu einem neuen Reich, zu dem Himmelreich, von dem Jesus versprochen hat, dass er es aufrichten wird, wenn er wiederkommt. Und das sollen alle Heiligen, das sind alle, die an Jesus glauben, obwohl sie auch noch viele Fehler machen und Sünden tun. Aber alle werden heilig genannt, die an Jesus glauben, weil ihnen ihre Sünden vergeben sind. Weil Jesus all die Schuld und all die Unreinheit und all die Vergehen am Kreuz stellvertretend getragen hat. Ja, all die Heiligen sollen dieses Reich des Himmels erben. Sie haben einen Anteil der Heiligen im Licht. Keine Finsternis mehr, keine Unsicherheit mehr, keine Angst mehr. Ja, die Bibel schreibt, dieses Reich, da wird es kein Geschrei mehr geben, keine Krankheit, kein Tod. Und das sollen alle Christen erben. Aber bis Jesus wiederkommt und wir diese Herrlichkeit des ewigen Lebens in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott erleben, da wo wir gar keinen Abstand mehr halten müssen, da wo keine Quarantäne mehr nötig ist, sondern wo wir völlige, ungetrübte Gemeinschaft erleben können. Bis dahin leben wir noch in dieser Welt. Bis dahin gibt es noch viele Entscheidungen, die wir zu treffen haben, viele kleine und große Dinge, die wir beurteilen müssen, die bewerten müssen, wo wir von Sorgen geplagt werden. Wie wird es ausgehen? Und was schreibt Paulus hier? Gott hilft uns. Gott hilft in seinen, erfüllt uns mit der Erkenntnis seines Willens, damit wir in Weisheit und geistlichem Verständnis vorangehen können, auf das Himmelreich zu. Und nicht um möglichst reich zu werden oder um immer gesund zu bleiben, sondern um ein Leben zu führen, das dem Herrn würdig ist. Das ist der Zweck. Gott offenbart uns seinen Willen, er erfüllt uns mit seinem Willen, damit wir das erreichen. In dieser Zeit, bis er wiederkommt, wir sollen ein Leben führen, das ihm würdig ist. Das etwas aufzeigt von dem, was für ein großartiger Gott er ist und was für ein liebevoller und heiliger Gott er ist. Unser Leben soll Gott entsprechen. Einen Gott, der lebt und Herzen verändert und der vor Sünden retten kann und die Macht der Finsternis bricht. Ja, der uns erlöst hat vor einer Seuche, die weit gefährlicher und tödlicher ist als das Coronavirus. Vor einer Seuche, in der seit Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte es keine andere Lösung gibt. Keine andere Impfung, kein anderes Medikament als Jesus Christus am Kreuz, der stellvertretend stirbt für infizierte Menschen. Denn jeder Tod, er geht letztlich zurück auf die Sünde. Jeder Tod. Er ist durchgedrungen seit dem ersten Menschen zu uns allem. Aber Christus allein, er ist das Heilmittel. Petrus, er ruft in Apostelgeschichte 4, es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter den Himmeln ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Christus ist das Heilmittel. Christus ist, der uns Leben schenken kann. Wie können wir nun ein Leben führen, das dem Herrn würdig ist? Ein Leben führen, in dem wir bezeugen können, dass wir erlöst sind vor dem schlimmsten Übel. Paulus schreibt, indem wir gute Frucht bringen. Wir sollen Frucht bringen. Die Bibel sagt, der Geist, er bewirkt in uns eine gute Frucht. Liebe und Freude, Friede und Langmut, Freundlichkeit und Güte, Treue und Sanftmut, Selbstbeherrschung. All das sind Früchte, die dem Willen Gottes entsprechen. Und das ist ein Leben, das dem Herrn würdig ist. Da, wo das in unseren Entscheidungen und in unserem Lebenswandel und in unseren Denken und Handeln und Reden immer mehr zum Vorschein kommt. Fruchtbringend. Die Frucht soll in den guten Werken der Christen sichtbar werden. Aber nicht die Tat allein, sondern auch fruchtbringend in jedem guten Werk eine Frucht in uns und eine gute Frucht, die aus dem entspringt, was wir tun. Dass Gott uns gebraucht in diesem Leben zum Guten. Gott wirkt Frucht in dem treuen Dienst seiner Kinder. Und darum heißt es hier, gekräftigt mit aller Kraft, nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut, mit Freuden dem Vater Dank sagen. Gott rüstet die Seinen aus, die tatsächlich nach seinen Wegen fragen, die ein Leben führen wollen, das dem Herrn gefällt, das ihm würdig ist. Er rüstet es aus mit einer Kraft seiner Herrlichkeit. Und er kann Ausharren schenken und Langmut, Geduld, ja und auch eine Freude. In dieser Zeit, wo wir sehen, wie viele Menschen existenzielle Not haben und sie Fragen haben, was ist mein Leben wert, wenn all das Äußere vergeht? Was ist mein Leben, was macht mein Leben, was gibt meinem Leben Sinn, wenn ich zu Hause hocken muss? Und all die Freuden und all die Unterhaltung und all das, was mein Leben bisher ausgemacht hat, wegbleibt. Nun, als Christen haben wir die Möglichkeit, ein Leben zu bezeugen, das dennoch wertvoll ist und Frucht bringt und einen Unterschied macht und Freude hervorbringt, selbst in so manchen Sorgen und so manchen Leiden. Gott schenkt die Kraft und die Ausdauer und er schenkt auch die Frucht, damit wir von ganzem Herzen Gott freudig danken können. Und da, wo wir zu Gottes Ehre leben und wirken können und unser Herz voll freudigem Dank ist für das, was Gott getan hat und was er tut und das, was er verheißt, was er versprochen hat, worauf wir hinleben. Da sind wir erfüllt mit der Erkenntnis seines Willens. Und da sind wir in der Lage, diese Zeit, diese Welt, die Situationen richtig zu beurteilen. Und da haben wir auch Freiheit, nach dem, was wir erkannt haben und nach dem, was die Schrift uns sagt, die Dinge in einer frommen und gläubigen Gesinnung anzugehen und zuversichtlich voranzugehen in dem Bewusstsein, Gott ist in Kontrolle. Er ist mit mir verbunden. Ich bin mit ihm verbunden. Er weiß, mich zu formen, auch durch so manche Nöte, durch so manche Ängste. Aber ich bin in seiner Hand. So lass uns auch diese außergewöhnliche Zeit gebrauchen. Umso mehr gebrauchen, um dem Herrn zu danken und so zu leben, dass es ihm gefällt und ihm würdig ist. Amen.